Sei ein guter Nachbar. Wer ist mein Nächster? Ich möchte mit euch über einen guten Menschen sprechen, dessen beispielhaftes Leben immer wie ein Leuchtfeuer in das schlafende Gewissen der Menschheit hineinleuchten wird. Er war nicht deshalb gut, weil er sich auf dem Papier zu irgendeinem Glauben bekannte, sondern weil er durch sein Eingreifen ein Leben rettete. Er war nicht deshalb gut, weil irgendeine sittengemäße Pilgerfahrt das Ziel erreichte, sondern weil er liebend durch sein Leben ging. Er war gut, weil er ein guter Nachbar war. Das sittliche Verantwortungsgefühl dieses Mannes wird in einer wunderbaren kleinen Geschichte dargestellt. Ein Mann, der die jüdischen Gesetze in allen Einzelheiten kannte, fragte Jesus: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Die Antwort kam sofort: Wie steht im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Nach einem Augenblick antwortete der Schriftgelehrte: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darauf sagte Jesus das entscheidende Wort: Du hast recht geantwortet. Tue das, so wirst du leben. Der Rechtsgelehrte war beschämt. Warum, so könnte man fragen, stellt ein gelehrter Mann eine so einfache Frage, die selbst ein Neuling beantworten könnte? Um sich selbst zu rechtfertigen und um zu zeigen, dass Jesu Antwort durchaus nicht befriedigend war, fragte er: Und wer ist denn mein Nächster? Jesus erzählte die Geschichte eines Mannes, der von Jerusalem nach Jericho hinabging und unter die Räuber fiel, die ihn niederschlugen, ausplünderten und halbtot zurückließen. Zufällig kam ein Priester vorüber, doch er ging an der anderen Straßenseite vorbei. Später kam ein Levit, der ebenfalls vorüberging. Endlich kam ein Samariter des Weges, ein Angehöriger eines Mischvolkes, mit dem die Juden nichts zu tun haben wollten. Als er den verletzten Mann sah, ergriff ihn das Mitleid. Er leistete erste Hilfe, legte den Verwundeten auf sein Tier, brachte ihn in die Herberge und sorgte für ihn. Wer ist mein Nächster? Seinen Namen kenne ich nicht, antwortete Jesus dem Sinne nach. Jeder ist es, dem du nachbarlich begegnest. Jeder, der hilflos am Rande der Lebensstraße liegt. Er ist weder Jude noch Heide, weder Amerikaner noch Russe, weder farbiger noch weißer. Er ist irgendein Mensch, ein bedürftiger Mensch an irgendeiner der Jericho-Straßen der Welt. So erklärte Jesus, wer der Nächste ist. Nicht anhand einer theologischen Definition, sondern durch ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel. Der Samariter besaß den Mut zu einer gefährlichen Selbstlosigkeit. Er wagte sein Leben, um seinem Bruder zu helfen. Bei der Frage, warum Priester und Levit nicht stehen blieben, um den Verwundeten zu versorgen, drängen sich uns mancherlei Antworten auf. Es gibt auch die oft übersehene Möglichkeit, dass sie selber Angst hatten. Die Straße von Jerusalem nach Jericho war nämlich gefährlich. Jerusalem liegt etwa 700, Jericho 350 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Höhenunterschied wird auf einer Strecke von etwa 30 Kilometern bewältigt. Viele jähe Kurven bieten Gelegenheit für einen Hinterhalt und setzten den Reisenden plötzlichen Überfällen aus. Früher wurde die Straße der Blutpass genannt. Es ist also möglich, dass Priester und Levit fürchteten, selbst niedergeschlagen zu werden, wenn sie sich hier aufhielten. Vielleicht waren die Räuber noch in der Nähe. Vielleicht war der Mann am Wegesrand auch nur ein Lockvogel für Vorübergehende, damit sie umso leichter überwältigt werden konnten. Ich kann mir vorstellen, dass Priester und Levit sich gefragt haben: Was wird aus mir, wenn ich jetzt stehen bleibe, um diesem Mann zu helfen? Aber der barmherzige Samariter kehrte diese Frage um. Was wird aus ihm, wenn ich nicht stehen bleibe, um ihm zu helfen? Der barmherzige Samariter ließ sich auf eine gefährliche Selbstlosigkeit ein. Wir fragen uns oft, was wird aus meiner Stellung, meinem Wohlstand, meinem Ansehen, wenn ich zu dieser oder jener Frage Stellung nehme. Martin Luther King fragte sich, wird man mir Bomben ins Haus werfen? Wird man mein Leben bedrohen? Wird man mich ins Gefängnis werfen? Der wirklich gute Mensch kehrt diese Frage um. Entscheidend ist nicht, wo ein Mensch in Zeiten der Ruhe und Sicherheit steht, sondern wohin er sich in Zeiten der Herausforderung und Kämpfe stellt. Der wirklich Nächste wird seine Stellung, seinen Ruf und sogar sein Leben für das Wohlergehen anderer einsetzen. In gefährlichen Tälern und auf schwindelnden Pfaden wird er einen geschundenen und geschlagenen Bruder aufrichten und ihm zu einem höheren und edleren Leben verhelfen. Wahre Nächstenliebe ist mehr als die Fähigkeit zum Mitleid. Es ist die Fähigkeit zur Anteilnahme. Mitleid braucht nicht mehr zu bedeuten als das Ausschreiben eines Schecks. Wahre Anteilnahme hingegen ist ein persönliches Sorgetragen, das unsere ganze Seele fordert. Mitleid mag einem abstrakten Begriff wie Menschlichkeit entspringen. Anteilnahme wächst aus der bestimmten Sorge um einen notleidenden Menschen, der am Straßenrand des Lebens liegt. Anteilnahme ist das Gefühl der Gemeinschaft mit einem Menschen in Not, mit seinem Schmerz, seinem Leid, seinen Bürden. Unsere missionarischen Bemühungen schlagen fehl, wenn sie sich auf Mitleid gründen, statt auf echtes Mitleiden. Anstatt nachzudenken, wie wir mit etwas mit unserem Nächsten tun könnten, haben wir zu oft überlegt, wie etwas für ihn zu tun wäre. Mitleid, das der Anteilnahme entbehrt, führt oft zu einer neuen Form der Bevormundung, die kein Mensch mit Selbstachtung ertragen kann. Jegliches christliches Engagement wird scheitern, wenn es versucht, etwas für die Menschen zu tun. Es wird Erfolg haben, wenn es sich schöpferisch bemüht, etwas mit ihnen zu unternehmen. Wahre Nachbarschaft verlangt persönliche Anteilnahme. Der Samariter verband mit eigenen Händen den Mann, der unter die Räuber gefallen war, und setzt darüber hinaus eine überströmende Liebe ein, um die seelischen Wunden des Zerbrochenen zu heilen. Ein anderes Zeichen für die wahre Uneigennützigkeit des Samariters ist, dass er weit mehr tat als seine bloße Pflicht. Nachdem er sich um die Wunden des Mannes gekümmert hatte, legte er ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge, hinterließ Geld für seine Pflege und versprach, auch weiter zu helfen, wenn es sich als notwendig erweisen sollte. Was du mehr wirst da tun, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Seine Liebe war vollkommen. Das von Menschen geschaffene Gesetz sichert Gerechtigkeit, das innere Gesetz schafft Liebe. Keine Vorschrift hat je einen Vater dazu gebracht, seine Kinder zu lieben, einen Gatten, seine Frau zu achten. Der Gerichtshof mag ihn zwingen, für den Lebensunterhalt seiner Familie zu sorgen, aber er kann ihn nicht dazu bringen, seinen Angehörigen auch das Brot der Liebe zu reichen. Ein guter Vater tut das nicht Erzwingbare. Der gute Samariter vertritt das Gewissen der Menschheit, weil auch er dem inneren Gesetz gehorchte, das nicht erzwungen werden kann. Kein Gesetz der Welt hätte ihn so vollkommenes Mitleiden und eine so bedingungslose Nächstenliebe erreichen können. Ängste, Vorurteile, Stolz und Unvernunft können auf diese Weise nicht beseitigt werden. Sie sind die wirklichen Hindernisse auf dem Weg zu einer wahrhaft integrierten Gesellschaft. Die wahre Integration wird von wahren Nachbarn verwirklicht werden, die sich willig dem nicht Erzwingbaren unterordnen. Mehr als je zuvor sind Menschen aller Rassen und Völker aufgerufen, nachbarlich zu leben. Der Ruf nach weltweiter guter Nachbarschaft ist mehr als ein flüchtiges Losungswort. Wir können uns nicht länger den Luxus erlauben, aneinander vorüberzugehen. Wir können nicht lange überleben, wenn wir in einer geografisch zusammengerückten Welt geistig voneinander getrennt bleiben. Ich darf den Mann auf der Straße von Jerusalem nach Jericho nicht vergessen. denn er ist ein Teil von mir, wie ich ein Teil von ihm bin. Sein Todeskampf schwächt mich, seine Rettung erhebt mich. In unserem Bemühen um Nächstenliebe haben wir außer dem barmherzigen Samariter auch Christus zum Vorbild. Seine Nächstenliebe war weltumspannend. Für ihn waren alle Menschen Brüder, auch die Zöllner und die Sünder. Auch Christus' Nächstenliebe war gefährlich, denn sie führte ihn auf die gefahrvollsten Wege. Sie war überströmend, denn aus Nächstenliebe starb er am Kreuz.
Ich weiß nicht, ihr versteht mich, glaube ich, so. Ne?
Ich glaube,
das ist auch gar nicht so schlimm. Ja, das ist ein hoher Anspruch, ein großes Wort. Und wir wollten das gerne runterbrechen auf die Nächstenliebe, wie wir sie leben können. Die biblische Aussage, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst, reduziere ich einmal auf, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich. Die Rangfolge der Liebe ist klar. Erstens, dein Gott lieben. Zweitens, deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Da steht der Nächste auf gleicher Stufe mit mir und er wird zuerst genannt. Wer ist mir also der Nächste? Er ist mir so nah, wie ich mir selbst bin. Und so hat es wohl auch der Samariter gesehen. Er hat sich anscheinend sofort in das Leid des Überfallenen hineinversetzt, mit ihm gefühlt, mit ihm gelitten. Er stellte sich vermutlich gar keine Frage, sondern er lebte die Antwort. Martin Luther King sagte so treffend: Entscheidend ist nicht, wo ein Mensch in Zeiten der Ruhe und Sicherheit steht, sondern wohin er sich in Zeiten der Herausforderungen und Kämpfe stellt. Wo stehen wir? Wo stehe ich? Wenn im Bus oder im Zug einem älteren Menschen, einer schwangeren Frau, kein Platz angeboten wird. Wo stehen wir? Wo stehen ich? Wo stehe ich? Da gibt es viele Beispiele. Aus unserem Hauskreis das Garagentor. Die junge Mutter im Zug mit Koffer und Kindern, der einige Hände fehlen, um Koffer und Kinder pünktlich und sicher aus dem Zug zu bekommen. Wenn man ihr jetzt nicht hilft, den Koffer rauszustellen, hat sie große Sorge um ihre Kinder, die sie entweder allein im Zug oder allein auf dem Bahnsteig stehen lassen müsste. Da ist die alte Dame mit dem Rollator, der beim Überqueren der Straße ihre Einkäufe auf die Straße gefallen sind und sich dort breit verteilt haben. Wenn nicht der erste Autofahrer angehalten hätte und beim Aufsammeln geholfen, wären ihre Einkäufe vielleicht kaputt gefahren worden und sie hätte noch einmal einkaufen müssen. Oder sie selbst wäre noch zu Schaden gekommen, hätte sie alleine versucht, das mühselig aufzusammeln. Ich war auf einer Mutter-Kind-Freizeit in den Herbstferien. Da hat eine Mutter erzählt, sie hat eine 13-jährige Tochter. Sie hat vor gut einem Jahr ihren Mann verloren. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus Krankheit oder durch Unfall, überraschend. Jedenfalls hat der Chef ihr eine Woche Urlaub geschenkt mit der Tochter zusammen, um das erstmal überhaupt alles aufzuarbeiten. Also der hat diesen Urlaub bezahlt und die Kollegin, weil sie nämlich gar keinen Urlaub mehr hatte, hat eine Woche Urlaub für sie gearbeitet, damit sie diesen Urlaub machen kann. Es gibt bestimmt auch viele andere Beispiele, wo Nächstenliebe, Soforthilfe ohne langes Zögern und Nachdenken richtig wichtig waren oder vielleicht gewesen wären. Ja, es fällt auch oft schwer, sich darauf einzulassen, auf jemanden anderen, Fremden zuzugehen und ihm meine Hilfe anzubieten. Im Bibeltext steht nicht, wie der Überfallene reagiert. Aber genau davor haben wir auch oft Angst. Vielleicht will sich der Betroffene gar nicht helfen lassen. Vielleicht will er am Ende mehr von mir, als ich bereit und in der Lage bin zu geben. Vielleicht stehe am Ende ich dumm da. Hier will ich noch einmal auf die Rangfolge der Liebe schauen. Zuerst Gott lieben. Und diese Liebe und das Vertrauen in ihn wird nicht folgenlos bleiben. Gott gibt zurück, tausendfach. Er erfüllt uns die Hände und die Herzen. Weil wir ihn lieben und weil er uns liebt, können wir unseren Nächsten lieben, werden wir unseren Nächsten lieben. Martin Luther King. Anteilnahme wächst aus der bestimmten Sorge um einen notleidenden Menschen. Anteilnahme ist das Gefühl der Gemeinschaft mit einem Menschen in Not, mit seinem Schmerz, mit seinem Leid. Anteilnahme ist das persönliche Sorgetragen, das unsere ganze Seele fordert. Das ist ein hoher Anspruch, wenn wir das Leid der Welt betrachten, Krieg, Naturkatastrophen, Hunger, Flucht und Verfolgung. Dem fühlen wir uns hilflos ausgeliefert. Da werden wir Herz, Seele, Kraft und Gemüt, da wenden wir Herz, Seele, Kraft und Gemüt oft ab, weil es zu unerträglich ist. Und davon nehme ich mich nicht aus. Ich höre und sehe keine Nachrichten, lese keine Zeitung. Das Elend der großen, weiten Welt, das über das Fernsehen, die Medien in mein kleines Wohnzimmer kommt, überfordert mich. Der Anspruch, ein großes Rad im Getriebe der Menschheit zu sein, vielleicht wie Lincoln, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Mutter Teresa oder viele andere, ist mir zu hoch. Da kann ich nur resignieren. Und mich zurücknehmen in der Hoffnung, dass ein anderer, barmherziger Samariter kommt, des Weges und hilft den Menschen am Straßenrand des Lebens. Und ich bin dankbar, dass es sie gibt und ich sie zum Beispiel durch meine Spenden unterstützen kann. Aber ich will mich ansprechen lassen von der Not meines Nachbarn ohne Sitzplatz im Bus. Von der Not der Nachbarin im Supermarkt an der Kasse, der vielleicht nur ein paar Cent oder ein paar Euro fehlen. Von der Not des Nachbarn auf dem Parkplatz beim Baumarkt, der den schweren Einkauf nicht allein ins Auto bekommt. Von der Not der Nachbarin am Arbeitsplatz, die ihre Arbeit zurzeit nicht alleine schafft, weil sie die häuslichen Sorgen so sehr belasten. Von der Not des Nachbarn in der Schule, der dringend meine Unterstützung beim Üben für eine Arbeit braucht, weil die Versetzung gefährdet ist. Von der Not des Nachbarn im Sportverein, der den Aufbau und Getränkedienst immer alleine macht und viel Zeit dafür opfert. Von der Not der Nachbarin im Chor, die nach der Probe wieder alleine ins leere Haus gehen muss, weil der Partner verstorben ist. Ich möchte lernen, hinzuschauen, hin zu hören und hin zu fühlen, wo jemand mich braucht. Eine helfende Hand, ein offenes Ohr, einen nach Lösung suchenden Verstand, ein mitfühlendes Herz, zwei betende Hände. Ich möchte Nächstenliebe nicht als Pflicht ausüben. Ich möchte Nächstenliebe als Herzenshaltung lernen. Ich möchte mutiger werden für die kleinen Schritte im Leben, im Alltag. Ich werde mutiger werden durch die kleinen Schritte im Alltag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.